dem Tod auf der Spur.
Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin. Und dieser Podcast wäre undenkbar, wenn Rechtsmediziner Klaus Püschel nicht dabei wäre. Er ist der Experte in Sachen Verbrechen, Tod und Sterben. Moin, Klaus.
Moin, auch von mir an alle unsere Hörer. Tatsächlich kann ich auf fast 5 Jahrzehnte Erfahrung in der Rechtsmedizin zurückblicken. Ich denke, ich darf sagen, dass ich schon so etwa mit allen Verbrechenstypen, die Menschen anderen Menschen zufügen können, beruflich zu tun hatte. Und in den Toten versuche ich dann zu lesen wie in einem Buch. Trotzdem gibt es immer wieder Fälle, bei denen ich denke, das ist jetzt wirklich besonders ungewöhnlich. Der Fall, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, der gehört sicher dazu.
So sehe ich das auch. Ein in mehrerer Hinsicht besonderer Fall, und die Rechtsmedizin war ja maßgeblich daran beteiligt, dieses Geschehen aus dem Jahr 2009 aufzuklären. Also, was ist denn passiert? Unser Fall beginnt damit, dass südlich von Hamburg in einer ländlichen Region eine tote Frau gefunden wird. Hingestreckt hat sie dagelegen, ein Fremdkörper in einem Maisfeld. Keiner weiß, wer sie ist und woher sie kam?
Man fragte sich denn auch, was hat das zu bedeuten, dass ihr Leben an diesem einsamen Ort geendet hat, in der Nähe des Kakerbecker Hexenbergs, wo es angeblich früher einmal spuckte?
Naja, also mit Hexen und Spuken kennen wir uns ja nicht so gut aus, aber dafür umso besser mit Tod und Verbrechen. Lass uns also bitte darauf konzentrieren. Mit dem Tod dieser Senioren im Maisfeld beginnt die Suche nach der Wahrheit um ihr rätselhaftes Ende. Und mit jeder Komponente, die über das Leben der Hamburgerin bekannt wird, wird deutlich, sie ist eine außergewöhnliche Frau gewesen, eine Frau mit besonderen Facetten, vielen Höhen und manchen Tiefen. Und in der Schlussphase ihres Daseins hat sie die Bekanntschaft mit einer anderen Frau gemacht, die ihr zwar helfen wollte, die dann aber doch das denkbar Schlimmste getan hat.
Ja, Bettina, so kann man das auf jeden Fall formulieren. Das denkbar Schlimmste, ja, in der Tat. Denn die Seniorin wurde von ihrer neuen Bekanntschaft umgebracht. Gehen wir zurück zu diesem Sommertag des Jahres 2009, als damals ein Jäger die Tote in einem Maisfeld findet, deutet zunächst nichts auf ihre Identität hin. Sie führt keinerlei Ausweispapiere bei sich, sie hat keine Handtasche, kein Geld, keine sonstigen persönlichen Schriftstücke. Ihre Kleidung wirkt eher großmütterlich und allgemein ist sie als Typ ziemlich ungepflegt.
Wenn ein Leichnam gefunden wird, beginnen ja polizeiliche Ermittlungen. Findet man am Tatort oder an der oder dem Toten Hinweise, die Rückschlüsse auf ein Geschehen liefern? Das ist immer eine Frage. Eine andere ist der Mensch aller Wahrscheinlichkeit nach gewaltsam umgekommen? Sind irgendwelche Verletzungen offensichtlich? Also in manchen Fällen können sich ja auch medizinische Laien ahnen, dass jemand umgekommen ist. Das wäre ja in solchen Fällen ganz gut zu erkennen, in denen das Opfer entsprechend eindeutige Verletzungen aufweist.
Ja, genau. Manchmal ist das auf den ersten Blick klar. Du meinst wahrscheinlich, wenn auf der nackten Haut ein Einschussloch zu erkennen ist und die Kugel steckt dann noch sichtbar am Ausschuss in der Kleidung. So einfach ist das aber üblicherweise nicht. Auch eine Schussverletzung ist nicht unbedingt auf den ersten Blick zu erkennen und nicht bei jedem Leichnam ragt noch das Messer aus der Brust. Nicht ohne Grund wird häufig, wenn ein Toter gefunden wird, die Polizei und dann im nächsten Schritt ein rechtsmedizinischer Experte hinzugezogen. Das kennt man ja aus dem Fernsehen, ne? Der Rechtsmediziner am Tatort.
Klar.
Dann werden wir üblicherweise gefragt, ob wir eine erste Einschätzung zur Todesursache geben können und vor allem auch zur Tatzeit. Das ist wichtig für Alibi-Fragen. Ganz grob kann man das manchmal dann auch ja einschätzen, eine erste Beurteilung abgeben. Aber auch das kennt man ja aus dem Fernsehen. Genaueres wissen wir erst nach der Obduktion. Also die Obduktion im Institut für Rechtsmedizin, das ist der entscheidende Schritt.
Also dieser Satz, den du eben gesagt hast, genaueres wissen wir erst nach der Obduktion. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon in Fernsehkrimis gehört habe, wenn der Rechtsmediziner das beispielsweise im Tatort sagt.
Ich finde das inzwischen schon fast langweilig, ehrlich gesagt.
Ja, aber man hört es immer wieder, man sieht es immer wieder, scheint also zumindest fürs Fernsehpublikum oder für ein Fernsehkrimi ganz typisch zu sein.
Stimmt ja auch in der Realität.
Aber zurück zu der Frage, was am Fundort einer Leiche gemacht wird. Die Polizei guckt doch beispielsweise, ob in der Nähe eine Tatwaffe liegt. Dann wird geguckt, ob man Reifenspuren oder Fußabdrücke dort zu finden sind, die von einer zweiten Person stammen können, also möglicherweise vom Täter. Und natürlich wird auch geschaut, ob es Spuren gibt, die auf ein Kampfgeschehen hindeuten, oder?
Zum Beispiel. Es gibt auch noch viele andere Fragen. Also in unserem Fall mit der Leiche im Maisfeld hat die Polizei unverzüglich die gesamte Region abgesucht. Nirgendwo irgendwelche Spuren, kein Hinweis auf ein Kampfgeschehen, kein Tatwerkzeug, kein Hinweis auf ein verdächtiges Fahrzeug, keinerlei Beobachtung von Zeugen. Niemand hat eine Erklärung dafür liefern können, wie diese alte Frau in diese einsame Gegend, in dieses Maisfeld gekommen ist. Da es kriminalistisch rein gar nichts vor Ort zu untersuchen gibt, hat die Kriminalpolizei die üblichen Maßnahmen zur Todeszeitschätzung selbst durchgeführt, sodann den Leichnam abtransportieren lassen und die Hamburger Rechtsmedizin zur gerichtlichen Sektion einbestellt. Ich hatte damals Dienst und habe mich dann schnellstmöglich mit unserem Team, also einem zweiten Rechtsmediziner und einem Sektionsassistenten auf den Weg gemacht. Die Sektion haben wir im Sektionsraum des Elbe-Klinikum in Stade durchgeführt.
Und welche Erkenntnisse hat die Obduktion dann erbracht?
Die Sektionsergebnisse waren völlig klar, eindeutig. Das war rechtsmedizinisch ein klassischer Befund. Diese betagte Frau, wir haben das Alter auf 75 bis 80 Jahre geschätzt, die weist seinerzeit typische Würgemale in der Halshaut auf, also vorne und seitlich am Hals. Darunter zeigen sich bei schichtweiser Präparation der Halsweichteile deutliche streifenförmige Einblutungen in der Halsmuskulatur in der Umgebung von Kehlkopf und Zungenbein.
Das sind doch die üblichen Befunde, wenn jemand stranguliert wurde, oder?
Richtig. Außerdem fanden wir noch punktförmige Blutungen, die außen auf den Augenlidern im Bereich der Augenbindehäute und vereinzelt in der Mundschleimhaut festzustellen sind. Darüber haben wir auch schon häufig in unseren Podcasts berichtet. Also diese punktförmigen Blutungen, man bezeichnet die manchmal auch als Petechien. Solche Befunde sind ebenfalls als typische Folge eines längeren Würgevorgangs einzuordnen. Auffällig ist, dass die Frau keinerlei sonstige Verletzungen aufweist, insbesondere überhaupt keine Abwehrverletzungen.
Und wie habt ihr das dann gedeutet?
Naja, das liegt ja nahe. Entweder hat sie sich nicht gewehrt, während der Täter sie gewürgt hat, oder sie ist überraschend angegriffen und schnell außer Gefecht gesetzt worden. Oder sie war handlungsunfähig, weil sie möglicherweise bewusstlos handlungsunfähig unter Einwirkung von Medikamenten war. Das haben wir natürlich alles abgeprüft.
Ich weiß durch frühere gemeinsame Fälle von uns, dass das Ersticken bzw. Strangulieren nicht so ganz schnell geht. Also anders als es im Fernsehkrimi häufig dargestellt wird, Also im Film muss der Tätor, zumindest gefühlt, sage ich mal, nur einige Sekunden den Hals des Opfers zudrücken und der andere ist tot, aber in Wirklichkeit ist das anders.
Ja, das hast du mal wieder richtig beobachtet. Im Fernsehen wird das falsch dargestellt. So einfach geht das nicht. Der Sterbevorgang durch Ersticken bei einer Halskompression, zum Beispiel durch Würgen, da nimmt tatsächlich einige Zeit in Anspruch. Das sind etwa 3 bis 5 Minuten. Und das kann für den Täter oder die Täterin ziemlich anstrengend werden. In unserem Fall mit der getöteten Frau im Maisfeld ist der Täter oder die Täterin also über einen längeren Zeitraum gezielt vorgegangen, um das Opfer umzubringen.
Unklar bleibt doch zunächst, ob Tatort und Fundort identisch gewesen sind oder ob der Leichnam eventuell nur in dieser einsamen Gegend abgelegt worden ist. Und es gibt keinerlei Vermisstenmeldung aus dem nördlichen Niedersachsen. Also bleibt die Frage, wie ist diese tote alte Frau nur ins Maisfeld gelangt? Klaus, was hat die Obduktion denn sonst noch ergeben, abgesehen von der sicheren Erkenntnis, dass das Opfer gewaltsam getötet wurde?
Lass mich kurz nochmal bestärken, was du gerade gesagt hast. Also das ist ja Niedersachsen passiert und Polizei ist Ländersache. Das war dann auch im Zusammenhang mit der Identifikation der Frau ein gewisses Hindernis. Nun zum Spektrum der Vorerkrankungen, die bei der Frau festzustellen sind. Das war ihrem Alter angemessen. Beispielsweise besteht eine mittelgradige allgemeine Schlagaderverhärtung, eine geringgradige Herzkranzschlagaderverhärtung und eine chronische Bronchitis sowie ein geringes chronisches Lungenemphysem, also alles letztlich in diesem Alter Normalbefunde, daran stirbt man nicht.
Ihr habt doch sicher noch weitere Untersuchungen angestellt?
Selbstverständlich, habe ich ja schon angedeutet. Die chemisch-toxikologische Analyse der Blutalkoholkonzentration ergibt 0,0 Promille. Laborchemisch nachgewiesen werden lediglich die Inhaltsstoffe von Blutdruckmedikamenten. Also die Frau war von daher sicherlich gut handlungsfähig, hätte sich wehren können und Abwehr leisten können, wenn sie gewollt hätte. Die von uns durchgeführten Untersuchungen von DNA-Abstrichen, etwa von den Fingernagelrändern und vom Hals des Opfers, ergaben übrigens keinen Hinweis auf einen möglichen Täter bzw. eine Täterin.
Du hast gerade die Fingernägelränder des Opfers genannt oder andere spezielle Körperregionen, die dann untersucht werden in der Rechtsmedizin, mit denen der Täter möglicherweise oder wahrscheinlich in Berührung gekommen ist. Da geht es doch sicher darum, ob man Täter-DNA sichern kann, oder?
Genau. Wir machen nicht wie früher Blutgruppenuntersuchungen, sondern heutzutage DNA-Untersuchungen. Das gilt ja schon seit einigen Jahrzehnten. Ja, und da kann man schon geringste Spuren dann identifizieren und dem Spurenleger zuordnen. Also zum Beispiel wenige oberflächlich abgeschilferte Hautzellen. Ja, noch besser Hautfetzen, die man zum Beispiel unter den Fingernägeln findet. Auch kleine Blut- oder Sekretspuren. Übrigens haben wir natürlich auch ansonsten schon nach Spuren gesucht. Ich sag mal so klassisch zum Beispiel der Knopf vom Hemd des Täters in der Hand des Opfers und so weiter und sowas ähnliches gesucht wurde. Natürlich auch wie üblich nach Kontaktspuren, zum Beispiel Fasern, Fussel und so weiter. Aber das hat alles nicht weitergeführt.
Ich glaube, du hast eben Haare nicht erwähnt. Das wäre doch sicherlich auch ein gefundenes, ich nenne mal gefundenes Fressen, um die DNA des möglichen Täters identifizieren zu können.
Na klar, da reichen heutzutage schon einzelne Haare aus.
Gab es denn bei der Toten irgendwelche charakteristischen äußeren Merkmale, um sie zu identifizieren? Wir haben ja bisher darüber gesprochen, dass man zu dem Zeitpunkt gar nicht genau wusste, wer es ist.
Nein, hatten wir nicht. Also das war ehrlich gesagt insofern damals ein defizitärer Fall. Solche Merkmale wären ja beispielsweise, also von der äußeren Leichenschau her natürlich Kleidungsstücke und ansonsten Schmuck, ja. Aber vom Sektionsbefund her bei der äußeren Leichenschau zum Beispiel charakteristische Narben, vielleicht auch auffällige Zahnarbeiten, ja, oder an den inneren Organen Zeichen im Hinblick auf Implantate oder typische Operationen. Aber alles das war in diesem Fall nicht gegeben. Bei der Frau haben wir keine entsprechenden Hinweise finden können. Trotzdem haben wir natürlich bei uns im Institut für Rechtsmedizin alle erforderlichen Maßnahmen durchgeführt, um eine spätere Identifikation zu ermöglichen. Dazu gehört dann eine Blutgruppenbestimmung, eine DNA-Untersuchung und die exakte Dokumentation des Zahnstatus und Gebissbefundes. Und die Polizei hat natürlich auch Fingerabdrücke angefertigt und zahlreiche Fotos gemacht.
Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Werden nicht auch Fotos von der oder dem Toten üblicherweise angefertigt und diese dann gegebenenfalls in Medien veröffentlicht, nach dem Motto, wer kennt diese Frau?
Ja, natürlich, das ist hier auch geschehen. Die Porträts sind aber nur in den regionalen Zeitungen veröffentlicht worden, also im nördlichen Niedersachsen. Und diese Maßnahmen haben nicht zur Identifikation der Frau geführt. Man hat dann auch eine Fahndung im Fernsehen versucht, mittels Aktenzeichen XY. Aber auch hier gab es keine richtungweisenden Hinweise. Der Fall blieb weiterhin rätselhaft. Eine alte Frau ist in einer sehr einsamen Gegend erwürgt worden. Warum, durch wen? Also ein sehr merkwürdiger Fall.
Aber es gab dann schließlich doch eine vielversprechende Spur.
Ja, es hat aber lange gedauert. Schließlich kam ein Hinweis von einer Frau, die jetzt mehrfach bei der Polizei anrief. Diese Zeugin meldete sich aus Hamburg-Blankenese, also von der anderen Seite der Elbe in Hamburg. Adelheid B., eine 51 Jahre alte Frau, behauptet jetzt, sie wisse, wer die Tote ist. Es handle sich um eine Frau namens Verena J., so nennen wir die jetzt, 75 Jahre alt. Das passte also zu unserer Einschätzung. Bemerkenswert ist vor allem, diese Adelheid B. sagt, sie habe beobachtet, wie andere Personen, also andere Täter der Senioren, den Hals umgedreht hätten. So hat sie sich ausgedrückt.
Den Hals umgedreht, naja, das ist ja sicherlich nicht wörtlich zu nehmen, aber dass das Opfer stranguliert wurde, war ja durch die Erkenntnisse aus der Obduktion bekannt. Interessant war doch für die Ermittlungen der Hinweis der Zeugin auf eine bestimmte Frau und es hat sich dann ja letztlich bestätigt, dass es sich bei der Toten wirklich um Verena J. handelte, oder?
Richtig, das ist kurze Zeit nach dem Hinweis der Zeugin durch Identifikationsmaßnahmen der Rechtsmedizin eindeutig bestätigt worden. Über die 75-Jährige wird nun ferner bekannt, dass diese im sogenannten Treppenviertel von Blankenese gewohnt hat, von wo aus man weit über die Elbe blicken kann. Dort im Hamburger Westen ist die alte Dame in der Tat vielen Mitbürgern gut bekannt.
Also was es mit dem Treppenviertel in Blankenese auf sich hat, würde ich gern kurz erklären. Das ist eine der besonderen Adressen von Hamburg. Das sogenannte Treppenviertel ist gefragt wegen der Nähe zur Elbe, wegen des Blicks auf den Strom. Und naja, es gibt dort hübsche individuelle Grundstücke und nette Häuser. Viele, die dort wohnen, sind finanziell zumindest gut situiert, wenn nicht sogar wohlhabend.
Oh, da komme ich ja richtig auf den Geschmack, Bettina.
Ja, wenn man sich leisten
wohnen,
kann. Ja,
als Hamburger. Gut, also dieses gut situiert, wohlhabend, das hat womöglich früher auch mal für diese Verena J. gegolten. Es wird bekannt, dass sie aus einer Familie des hanseatischen Kaufmannsadels, so nennt man das ja wohl manchmal, mit einem gut gehenden Geschäft stammt, Personen, die Sie näher gekannt und etwas von ihrer Lebensgeschichte erfahren haben, beschreiben Sie als gebildete Frau, die mehrere Sprachen beherrscht hat. Ihre Leidenschaft hat der Oper gegolten. Über Ihre finanziellen Verhältnisse wird jetzt nur wenig bekannt.
Du hast vorhin gesagt, dass die Kleidung der Frau, Zitat, eher großmütterlich gewirkt hat und sogar eher ein bisschen heruntergekommen. Also wohl nichts, was darauf hindeutet, dass diese Frau zuletzt in wohlhabenden Verhältnissen gelebt hat. Also kein Designerkostüm, kein kostbarer Schmuck.
Das stimmt. Genauso haben wir das wahrgenommen, zusammen mit der Polizei. Und jetzige neue Ermittlungen der Polizei im Umfeld der Toten ergeben, dass Verena J. auf einige Bekannte zuletzt eher bedürftig gewirkt hat. Manche Nachbarn haben ihr sogar gelegentlich Essen vorbeigebracht.
Da muss es ja wirklich kritisch gewesen sein.
Ja, also von sehr viel Geld und Vornehmheit kann jetzt nicht mehr die Rede sein bei ihr. Im Haus der Frau soll ein ungepflegtes Durcheinander geherrscht haben. Man könnte auch, ja, vielleicht etwas respektlos sagen, sie war eine Art Messi.
Und was wurde sonst noch über diese Verena J. bekannt?
Ja, Folgendes. Sie hat als außerordentlich schrullig gegolten und schwankend in ihren Stimmungen. Manche ihrer Bekannten haben sie allerdings auch als Menschen beschrieben, der oft guter Dinge und bester Laune gewesen sei. Sie habe einen schwarzen Humor gehabt und sei gelegentlich mit spitzen, ja, lustigen Bemerkungen aufgefallen. Es habe ihr Spaß gemacht, bei anderen Menschen Verwirrung zu stiften. Manche beschreiben sie insofern, ja, als schrullig oder geradezu durchgeknallt.
Durchgeknallt, also so wie ich das eben, was du erzählt hast, verstanden habe, war ja vielleicht eher etwas gemeint, was wir als lebhaft oder überdreht bezeichnen würden?
Ja, so ist das wohl zu verstehen. Doch neben dieser offenbar positiven, spitzbübischen Art hat Verena J. offenbar auch eine eher dunkle Seite gehabt. Sie hat sich misstrauisch gezeigt und immer wieder Angst vor anderen Menschen gehabt. Phasenweise hat sie regelrecht unter Schwermut gelitten. Und die, die sie besser gekannt haben, erzählen außerdem, Verena J. hat sich mit Sterbehilfeorganisationen und deren Broschüren beschäftigt.
Das klingt dann ja wirklich ziemlich düster, Sterbehilfe und was damit zusammenhängt. Du hast eben gesagt, einerseits lebhaft, andererseits doch eher eine dunkle Seite. Wie dieses auffällige Hin und Her bei Kontakten und Stimmungen zu werten ist, das hat dann im späteren Gerichtsverfahren um den Tod von Verena J. ein psychiatrischer Sachverständiger eingeordnet. Laut seiner Einschätzung hat die 75-Jährige unter einer manisch-depressiven Affektstörung gelitten und diese Störung habe ihr teilweise ängstliche, gedrückte Stimmung und Traurigkeit beschert, sagte der Experte. Dann wiederum habe es bei der Seniorin kaum nachvollziehbare Euphorie und Rastlosigkeit gegeben. Wenn wir jetzt noch mal kurz weitergehen in der Geschichte, zum Prozess ist es doch gekommen, weil der Tod der Hamburgerin von der Staatsanwaltschaft als Tötungsverbrechen eingeschätzt wird. Als Angeklagte sitzt schließlich dann Adelheid B. im Prozess, also genau jene Frau, von der der Hinweis auf die Identität der Toten kam.
Ja, also die Situation hat sich kurzfristig vollständig geändert. Das lief dann eindeutig gegen diese doch etwas merkwürdige Zeugin. Die Anklage warf der 51-Jährigen dann Totschlag vor.
Wir erinnern uns, eigentlich hatte die Frau gegenüber der Polizei behauptet, sie hätte gesehen, wie andere Täter das Opfer stranguliert hätten. Aber das hat man ihr offenbar dann nicht geglaubt, wenn es jetzt zu einer Anklage gegen sie wegen Totschlags kam.
Genauso war das. Polizei und Staatsanwaltschaft kamen durch ihre Ermittlungen zu einem ganz anderen Schluss. Bettina, lass uns erstmal jetzt darüber sprechen, was über die Person der Angeklagten überhaupt bekannt war, bevor wir nochmal zum Geschehen kommen.
Gern. Also, Adelheid B. ist mit mehreren Geschwistern in einfachen, aber soliden Verhältnissen aufgewachsen. Der Vater war Seemann und diese Adelheid B. entwickelte sich zu einer scheinbar robusten Frau. Sie lernte den Beruf der Zahnarzthelferin, ließ sich dann in Massage ausbilden und in dieser Funktion hat sie dann ältere Kunden in einer Residenz besucht.
Und kennengelernt haben sich Adelheid B. und das spätere Opfer Verena J. in Hamburg-Blankenese. Zwischen den beiden Frauen, die nicht weit voneinander entfernt wohnten, hat sich eine doch recht intensive Beziehung entwickelt.
Ja, intensiv. Ich möchte auch vor allen Dingen sagen, eine sehr vertrauensvolle Beziehung. Zumindest stellte das die Angeklagte Adelheid B. im Prozess so dar. Sie erzählte, Verena J. habe in Gesprächen immer wieder geäußert, dass sie sterben wolle. Sie habe zudem unterschiedliche Visionen oder Versionen genannt, wie man sich sicher töten könne, also beispielsweise durch Gift oder durch Ertrinken in der Elbe.
Bettina, ob und wie man sich sicher am besten töten kann, dazu sagen wir aber, ja, wie üblich in gewohnter und bewährter Weise, gar nichts. Wir wollen ja niemanden auf irgendwelche fiesen negativen Ideen bringen.
Ganz bestimmt nicht. Also zurück zu Adelheid B., der Angeklagten. Sie erzählt weiter, sie und Verena J. hätten sich schließlich in jenes einsame Maisfeld begeben. Dort habe Verena J. mit ihrer Hilfe, also mit Hilfe von Adelheid B., Suizid begehen wollen. Und Adelheid B. hätte für das spätere Opfer, also ich nenne es mal, eine Art Todesengel sein sollen.
Ja, schon eine merkwürdige Konstellation. Aber dann passierte etwas, das so, ja, überhaupt nicht geplant war.
Offenbar, tatsächlich. Denn nach Angaben der Angeklagten habe die 75-Jährige nämlich einen vorbereiteten Tablettencocktail, den sie selber und freiwillig eingenommen habe, überraschend wieder ausgespuckt.
Also hatte die 75-Jährige nach der jetzigen Schilderung der Angeklagten ursprünglich Suizid durch Vergiftung begehen wollen. Das war offensichtlich so abgesprochen. Diese Darstellung unterscheidet sich allerdings auch sehr deutlich von der Schilderung, die Adelheid B. früher bei der Mordkommission in Stade abgegeben hatte, so wie wir das gesagt haben mit der Fremdtötung.
Stimmt. Vielleicht sollten wir das nochmal ein bisschen genauer erklären, was sie bei der Polizei erzählt hatte. Damals hatte sie nämlich gesagt, sie habe rein zufällig ein polnisches Paar in der Nähe des Maisfeldes beobachtet. Sie habe dann gesehen, wie die Fremden Verena J. Gift eingeflößt und die Senioren außerdem gewürgt hätten. Also was damals in diesen ersten Aussagen schon der Polizei merkwürdig kam, offenbar hat sich Adelheid B. bei dieser Aussage schon verdächtig verhalten.
Ja, da hat die Polizei offensichtlich sehr sorgfältig das Verhalten der Frau beobachtet. Erzähl nochmal, inwiefern war sie verdächtig?
Also unter anderem hatte sie die Turnschuhe des angeblichen Täters gegenüber der Polizei beschrieben. Dabei ist den vernehmenden Beamten allerdings aufgefallen, dass sie dabei auf ihre eigenen Schuhe blickte. Und ähnlich soll es sich bei ihrer weiteren Schilderung so zugetragen haben, dass sie also Dinge darstellte und in Wirklichkeit sich selber anguckte. Und so ergab sich dann für die Polizei der Verdacht, hat sie ihre eigenen Handlungen auf einen fremden Mann projiziert? hat dieser angebliche Täter nun das Böse verkörpern sollen, das sie selbst für sich nicht hatte akzeptieren können?
Oh, das ist ja schon viel Psychologie. Da fragt man sich natürlich, was nun wirklich geschehen ist. Im Prozess hörte sich das, was die Angeklagte über das Geschehen erzählt hat, ganz anders an. Da war nicht mehr die Rede von einem Mann, der wie Rena J. gewirkt habe.
Nein, ganz und gar nicht. Im Prozess betonte die Angeklagte Adelheid B. nachdrücklich, Verena J. habe immer wieder ihren Todeswunsch geäußert, teilweise bestimmt, teilweise auch ein bisschen unsicher. Adelheid B. habe sich eigentlich gar nicht darin hineinziehen lassen wollen, in diesen Todeswunsch. Und Adelheid B. hat im Prozess dann gesagt, sie habe Verena J. klar gemacht, Zitat, ich will Ihnen beim Leben helfen und nicht beim Sterben.
Andererseits hat sich doch, wie ein psychiatrischer Sachverständiger im Prozess erläutert hat, bei Adelheid B. im Hinblick auf die alte Dame ja ein sogenanntes Helfersyndrom entwickelt. Dieses hat letztlich dazu geführt, dass die Adelheid B. ihrer 75 Jahre alten Bekannten beim Sterben assistieren wollte.
Richtig. Offenbar haben die beiden Frauen dann das finale Geschehen im Maisfeld geplant. Und nun also passierte wohl das, was gerade nicht geplant war. Es hatte ja so passieren sollen, dass Verena J. eben einen Giftcocktail zu sich nimmt und dann daran verstirbt. Aber nun hat also offenbar Verena J. diesen Giftcocktail zwar getrunken, aber dann sehr schnell wieder ausgespuckt. Und nun, so erzählte es Adelheid B. im Prozess weiter, habe sie die Tat zu Ende geführt. Also die Adelheid B., die jüngere Frau, die 51-Jährige, hat dann deutlich nachgeholfen. Im Prozess hat sie es so formuliert: Wer A sagt, muss auch B sagen.
Albertine, das klingt ja sehr, sehr hart, konkret, konsequent. Wer A sagt, muss auch B sagen. Dieses Sprichwort kennt man ja und eigentlich finde ich das ganz vernünftig. Nach dem Motto, man soll Dinge, die man versprochen hat, auch wirklich tun, beziehungsweise man sollte Dinge, die man angefangen hat, auch zu Ende bringen. Aber hier?
Ja, so würde ich das ebenfalls verstehen, aber du sagst es gerade, aber hier, wenn es nur also darum geht, den Tod von jemandem herbeizuführen, dann gelten doch nach meinem Verständnis definitiv andere Maßstäbe bzw. andere Werte. Hier war es ja offenbar so, Verena J. hat den Giftcocktail ausgespuckt, also hat sie sich wohl plötzlich anders entschieden, umentschieden, nämlich, dass sie doch nicht sterben will. Das muss man doch unbedingt akzeptieren.
Abgesehen davon, dass es ohnehin juristisch, menschlich und moralisch heikel ist, äußerst heikel, jemandem beim Suizid helfen zu wollen. Man kann nicht einfach sagen, neulich hat sie noch erzählt, dass sie Suizid begehen will, also muss man jetzt konsequent sein und das durchziehen. So eine Einstellung geht gar nicht. Da bewegt man sich wirklich auf einem ganz schwierigen Terrain. Die Frage ist, begeht derjenige, der beim Suizid Hilfe leistet, tatsächlich Sterbehilfe oder handelt es sich womöglich juristisch gesehen um einen Totschlag an der anderen Person? Übrigens, das Bundesverfassungsgericht, also unser höchstes Gericht, hat dazu ein richtungweisendes Urteil gesprochen. Gerade Ärzte, also um Ärzte geht es ja nicht, aber gerade Ärzte befinden sich hier immer in einem sehr grundsätzlichen Gewissenskonflikt beziehungsweise stehen vor einer schwierigen Gewissensentscheidung. Und aus meiner Sicht noch einmal, das ist ein sehr problematisches Terrain insgesamt.
Also im Prozess mit unserer Angeklagten Adelheid B. war die Situation ja anders, als du eben gerade bezüglich dieser Bundesverfassungsgericht-Entscheidung das erwähnt hast. Es handelte sich ja nicht um ein ärztliches Problem. Hier in Bezug auf diese Angeklagte kam nach Abschluss der Beweisaufnahme die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer zu dem Schluss, dass Adelheid B. die alte Frau aus Wut tötete, weil diese das Glas mit dem Gift absichtlich verschüttet hat. Und die Anklägerin forderte dann tatsächlich 7 Jahre Freiheitsstrafe wegen Totschlags für Adelheid B. Und die Angeklagte selbst sagte dann schließlich vor Gericht, Zitat, ich hatte nur noch ein Rauschen im Kopf. Ich hatte ihr das doch versprochen.
Die Entscheidung des Gerichts lautete ja schließlich, dass Adelheid B. wegen Totschlags in einem minderschweren Fall zu verurteilen ist. Die Kammer verhängte eine Gefängnisstrafe von 4 Jahren. Das Urteil wurde dann auch rechtskräftig, weil der Bundesgerichtshof die Revision der Angeklagten und ihrer Verteidigerin verworfen hat. Nach Überzeugung des Gerichts hat die Angeklagte Adelheid B. während dieses Geschehens da im Maisfeld die Kontrolle verloren und Verena J. im Affekt erwürgt. Das habe sie getan, nachdem die 75-Jährige plötzlich das Glas mit dem Gift verschüttet bzw. den Giftcocktail ausgespuckt hat. Und noch einmal, Bettina, ich erinnere daran, die 75-jährige alte Frau hat sich offensichtlich auch nicht gegen das Erwürgen gewehrt.
Also ich würde gerne noch mal darauf eingehen, wie das Gericht das jetzt bewertet hat, diesen Fall. Nämlich diese Tötung als Tötung auf Verlangen zu werten, das kam nun laut Gericht in dieser konkreten Situation überhaupt nicht in Frage. Denn, so hat es das Gericht gewertet, zuletzt habe die 75-Jährige gar nicht mehr wirklich sterben wollen. Vielmehr habe die Täterin, also Adelheid B., ihr, wie man das juristisch nennt, in eigener Handlungskompetenz den Hals zugedrückt. Und dann, ja, du hast es vorhin gesagt, das muss minutenlang gewesen sein.
Ja, in der Tat, wenn man die ausgedehnten punktförmigen Blutungen berücksichtigt, das habe ich ja alles beschrieben. Letztlich ist dies im Hinblick auf das Erfahrungsspektrum ungewöhnlicher Fälle in der Rechtsmedizin ein wirklich einzigartiges Geschehen. Und zwar nicht nur wegen der ungewöhnlichen Vorgeschichte und der Todessehnsucht einer Frau, der eine andere Frau mit Helfersyndrom schließlich nachgibt. Erstaunlich ist ebenfalls der Modus operandi, also die Art der Tatbegehung, dass eine erwachsene Frau von einer anderen Frau mit den Händen erwürgt wird, stellt eine echte Rarität dar. Hier war das dadurch erklärlich, dass das Opfer sich offensichtlich nur wenig oder gar nicht gewehrt hat. Ich muss nochmal sagen, so als meine Zusammenfassung für mich persönlich, hier wirkt alles irgendwie extrem unwirklich. Man versteht es nicht und man glaubt es nicht. Aber ganz klar, das war so. Rechtsmedizin bleibt immer rational. Du kennst ja mein Credo. Auch wenn die Taten und die Täter sich sehr irrational darstellen.
Also zusammengefasst, wirklich ein besonderer Fall wieder mal.
Es gibt nichts, was es nicht gibt.
Absolut, das haben wir schon öfters zitiert, diesen Satz. Es gibt nichts, was es nicht gibt in der Rechtsmedizin. Man lernt immer wieder dazu. Es gibt immer wieder erstaunliche Fälle. Ja, in diesem Sinne freue ich mich natürlich wieder auf unseren nächsten Fall, den wir dann vorstellen werden. Und bis dahin sage ich an unsere Hörer und auch an dich, Klaus, tschüss.
Ja, tschüss an alle.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.